Hallo, 24.12. Ich möchte mit dir über Geschenke sprechen.
Du guckst mit so einem Schlingelgesicht, das ich sonst nur von deinem Kind kenne. Aber ja, dann sprechen wir jetzt über Geschenke.
Der große Adventskalender-Podcast.
Jetzt sprechen wir nochmal über was.
Ah, das hast du schön gesagt. Jetzt sprechen wir nochmal über was. Und wie man es vielleicht an meiner Stimme hören kann, ich bin begeistert wie Dynamit.
Das ist sehr, sehr, sehr schön.
Ich bin begeistert wie Dynamit, weil wir jetzt unseren letzten Podcast aufnehmen. Und ich habe mir was ganz Hervorragendes ausgedacht für heute, weil ja jetzt alle zu Hause sitzen und gar nicht die Familienweihnachtsfeier vorbereiten, sondern sich wahrscheinlich wahnsinnig langweilen, weil es ja heute Abend auch Fondue gibt. In Deutschland gibt es Fondue, bei mir gibt es auch Fondue. Und dann hat man ja
nichts zu tun. Bei mir gibt es kein Fondue.
Was gibt es bei dir?
Bei mir gibt es kein Fondue.
Ja, ja, richtig. Und was gibt es bei dir?
Bei mir gibt es Essen auf Rädern, sozusagen. Ich hab Essen in einer Kiste abgeholt, das man dann im Backofen und in so Beuteln warm machen kann. Also wie Essen auf Rädern vom Prinzip her, aber von einem Gourmet-Dingens.
Achso, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass das ein bisschen... Mein erster Freund von 14 bis 19, der hat Zivi gemacht und Essen auf Rädern ausgefahren und hat wahnsinnig viel Trinkgeld bekommen. Da bin ich auch mal mitgefahren und der durfte dann immer Nuha essen. Das waren Nudeln mit Hack. Da war immer zu viel. Und dann durfte der Nuha essen. Das war ganz widerlich. So, also ich hoffe, dass das nicht so ist. Aber wir kommen
zurück. Ich glaube nicht, weil ich kenne den Caterer schon und habe da Gutes auch von gehört. Also ich glaube, das ist okay.
Wird das hervorragend. Ich esse gleich Fondue mit Mann und Kind und Oma. Also Mutter. So. Heute machen wir was total Verrücktes. Und das wird super.
Wir sprechen heute ins Reine.
Genau, wir sprechen heute ins Reine. Oder alternativ, man kann das sich so vorstellen, ich würde es mir anders vorstellen wollen, ich habe keinen Bock mehr zu schneiden. Ich kriege das nicht mehr gut hin im Moment und deshalb sprechen wir jetzt einfach Ende offen ins Reine und was unrein ist, da müssen Sie dann vorspulen.
Ja, die Möglichkeit hat man ja auch.
Genau, und das wird ganz super, weil sie haben ja auch alle nichts zu tun und dann habe ich nämlich auch nichts zu tun und das gefällt mir ganz hervorragend. Das Thema heute, und da muss man jetzt natürlich, da muss man sagen, wir spielen ja fair. Ne? Das hatten wir an mehreren Stellen.
Meistens.
Ja, meistens. Ne? Das hatten wir an mehreren Stellen in diesem Podcast ja bereits geklärt, dass wir im Normalfall sehr fair mit anderen Menschen umgehen. Und dann muss man sagen, wenn man die Folge zu Geschenken in einem Adventskalender-Podcast am 24. macht, ist es natürlich ein bisschen spät, aber gar kein Problem, weil wir natürlich etwas schenken würden oder Ihnen Tipps geben wollen für Dinge, die man hervorragend neben dem Blumenstrauß von der Shell-Tankstelle am 24. noch organisieren kann. Denn, liebe Frau Novemberregen, was schenken wir beide uns seit 10 Jahren ohne Ausnahme?
Gutscheine für Erlebnisse. Wobei es ein paar Ausnahmen gibt.
Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das werden wir besprechen in den nächsten 4 Stunden.
In den nächsten Stunden.
Aber ich hätte das jetzt anders formuliert. Ich hatte gehofft, dass du da ein bisschen, wir sind ja wie immer nicht vorbereitet, ich hatte gehofft, dass du ein bisschen knackiger formulierst. Das ist leider, diese Möglichkeit hast du links liegen lassen. Ich hätte ja gesagt, wir schenken uns schlechte Eventgeschenke. Weil bei uns natürlich der Fokus darauf liegt, dass es ein schlechtes Event sein muss. Wir schenken uns keine guten Events.
Wobei das nicht von Anfang an so war. Also es war anfangs ja so, dass wir gedacht hatten noch, dass wir uns gute Eventgeschenke schenken. Das hat sich aber nicht realisiert und weil es uns einfacher erschien, unseren Anspruch zu ändern, als das Verfahren an sich zu ändern, haben wir das umdefiniert und gesagt, jetzt schenken wir uns schlechte Eventgeschenke und dann fiel es uns ganz leicht.
Damit die Leute, die die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass wir endlich diese scheiß Geschenkefolge machen, eine Chance haben, das jetzt noch umzusetzen und jetzt auch noch ein Geschenk zu erwerben, machen wir eine ganz kurze Management-Summary. Schenken Sie ein schlechtes Event. Jetzt können Sie abschalten.
So, gehen Sie jetzt eine Weihnachtskarte aus dem Schrank holen, schreiben Sie das da rein. Frohe Weihnachten und
wir machen ja, was wollte ich Schönes sagen. Nach Corona.
Ja. Genau. So.
Genau, haben wir das geklärt. Dann können wir ja jetzt quasi den schlechte Eventgeschenke Deep Dive machen. Für die Leute unter den HörerInnen, die heute nicht mehr viel zu tun haben, die können sich jetzt anhören, was Frau N. und ich uns in den letzten 11 Jahren geschenkt haben zu Weihnachts- und Geburtstagsanlässen. Wobei wir nicht alle Geschenke zusammengekriegt haben, glaube ich. Aber ist ja egal. Wir fangen mal an. Wie gesagt, wir haben uns Events geschenkt. Habe ich dir jemals ein gutes Eventgeschenk geschenkt?
Definitiv nein.
Oh.
Aber meine schlimmste Befürchtung hast du auch nicht erfüllt.
Oh nein, das tut mir leid. Was war denn deine schlimmste Befürchtung?
Meine schlimmste Befürchtung war, dass du mir eines Tages einen Gutschein schenkst für ein gemeinsames Erlebnis in einem Floating Tank.
Ja, das wäre schön gewesen. Ach, verdammt.
Nein, das wäre sehr schlimm gewesen.
Wie konnte ich das nicht machen?
Davor hatte ich immer Angst. Jetzt habe ich es heute gesagt und dann wird das ja nicht mehr passieren, weil es dann deinen Ehrgeiz ja nicht mehr anstachelt. Das war für mich immer so eine schlimme Vorstellung, dass sogar ich davor auch zurückgeschreckt bin. Sonst hätte ich es dir ja geschenkt, um einfach diesen Punkt endgültig zu machen. Aber das war mir zu hart.
Da bin ich sehr froh, weil das Schlimme ist, eine unausgesprochene Regel in unseren schlechten Eventgeschenken der letzten Jahre war ja, man muss es dann machen, egal wie grauenhaft es ist.
Ja, ja, das stimmt, das gehört dazu, sonst macht es ja keinen Spaß.
Was war denn das Schlimmste, was ich dir jemals geschenkt habe?
Also da es ja zum Floating nicht kam, war, glaube ich, das Schlimmste, weil es ja auch so lang war, das Krimi-Dinner.
Ja, das war sehr schlecht, das ist richtig. Wobei.
Und es war auch besonders so schlecht, weil es ja so viel Potenzial gehabt hätte, gut zu sein.
Ja, da muss man einfach im Vorfeld, also bitte auf Ihre Liste schreiben, Krimi-Dinner. Da muss man im Vorfeld, gibt es da schon viel zu erzählen. Das Erste, was du gerade gesagt hast, wir haben uns das sehr gut vorgestellt. Also das Krimi-Dinner war eins der Geschenke, von denen ich dachte, ich würde dir ein schönes Geschenk schenken.
Ja, es war, glaube ich, so auch mit eins der ersten, oder?
Ja, war, glaube ich, relativ früh. Da habe ich zumindest noch gewohnt. Und das habe ich mir super vorgestellt, weil ich ja so unfassbar gerne ins Theater gehe und dann habe ich mir, und ich esse auch sehr gerne und dann habe ich mir gedacht, und ich trinke auch sehr gerne, habe ich mir gedacht, was kann denn besser sein, als dass man irgendwo in einer schönen Location sitzt und man bekommt Essen und Trinken hingestellt, während gleichzeitig jemand einen seicht unterhält auf der Bühne. Also ich konnte mir nichts vorstellen, was schöner sein konnte. Und da habe ich jetzt fällt mir gerade ein, dass im Vorfeld großen Lernprozess hatte.
Da habe ich dir die zielgruppengerechte Sprechweise beigebracht.
Möchtest du das erzählen? Das war lustig.
Ja, das möchte ich auf jeden Fall. Denn das war wirklich sehr lustig. Es war so, dass du mir zunächst mal einen Gutschein geschenkt hattest, aber keinen selbstgebastelten oder gemalten, sondern einen, den man kauft. Wahrscheinlich hast du den auf dem Weg von der S-Bahn zu mir in der Drogerie gekauft oder so. Weiß nicht, Jochen Schweizer, My Days oder sowas.
Ich sage ja immer, die schönsten Geschenke gibt es an der Tankstelle.
Genau, ja.
Ich habe dir übrigens sehr viele Gutscheine auch selber gebastelt in PowerPoint.
Das ist schön. Diesen aber nicht. Dieser war gekauft und der war dann auch nicht für das Event an sich, sondern man musste auf eine Internetseite gehen, dann Code eingeben und dann konnte man das Event buchen. Und das haben wir dann irgendwann mal gemacht und wir hatten uns das so vorgestellt, dass wir erstmal uns das dann anschauen. Aber wie das manchmal im Internet ist, zapp, war es bereits gebucht. Und an einem Datum, an dem wir gar keine Zeit hatten. Und möglicherweise war es auch in irgendeiner ganz absurden Stadt, das weiß ich jetzt
nicht. Ja, das kam noch hinzu, genau. Das war irgendwie Frankfurt-Oder oder so.
Ja, also es war jedenfalls nicht machbar, auch nicht mit gutem Willen. Und dann hast du eine Mail dorthin geschrieben, um zu erbitten, dass das korrigiert wird, also der Gutschein wieder freigeschaltet wird, damit wir was Richtiges aussuchen können. Und ja, hast die Mail halt so geschrieben, wie du nun mal so schreibst.
Mit Konjunktiv.
Mit Konjunktiv und Kommas und unten drunter stand auch Dr. Herzbruch, nehme ich mal an.
In der Signatur, also ich unterschreibe nicht mit Dr. Herzbruch,
ja, aber eventuell gab es eine Signatur. Es kam jedenfalls eine ganz patzige, knappe Antwort zurück von einer Mandy, die sagte, kann sie nicht machen, Pech. So.
Hätten und dann wir haben halt wir nicht draufklicken müssen.
Genau, es war, glaube ich, auch so ein bisschen belehrend. Wobei, sie hatte ja recht, aber war jetzt halt so. Und dann haben wir uns geärgert und gegrämt, aber waren auch sehr lösungsorientiert. Mandy hatte nämlich eine Durchwahl angegeben und ich habe dich dann auch gleich beschuldigt, dass du das völlig falsch angegangen bist mit dieser Mail und dass du da jetzt anrufen musst und dich mal so richtig dumm stellen musst und auch mal so eine kleine Stimme machen musst. Das liegt dir natürlich nicht, aber bei solchen Telefonaten hilft es halt, damit Mandy einfach ihren Schutzinstinkt uns gegenüber entdeckt. Und ja, das haben wir dann, glaube ich, auch ein bisschen geübt. Du warst sehr widerstrebend.
Wir haben das geübt, ja. Rollenspiel haben wir gemacht.
Du warst genau, Mandy. Rollenspiel. Sozusagen war es ein Coaching mit wie stelle ich mich ganz klein und dumm. Ja, und dann, als wir da genug Rollenspiel gemacht hatten, hast du dann Mandy angerufen und das so umgesetzt und ab da wart ihr beste Freundin.
Ja, und ich habe dann so Sachen gesagt wie, ich bin jetzt total verzweifelt, weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Ich habe das doch schon bezahlt und wie kriege ich denn da jetzt, das ist so traurig, weil ich habe das ja, ich weiß jetzt da nicht mehr weiter. Und dann hat Mandy gesagt, ach Mensch, du, Herzbruch, kein Problem, da helfe ich dir.
Und zack, so war's.
Zack, hatte sie uns einfach umgebucht.
Und ja, und hat uns dann dieses richtig schlechte Erlebnis erstmal ermöglicht.
Ja, aber wir wussten ja damals noch nicht, dass es ein richtig schlechtes Erlebnis wird. Wir sind dann mit der S-Bahn nach Bad Homburg gefahren, da wo die reichen Leute wohnen, und sind da ins erste Hotel am Platz gegangen.
Aber in den Keller.
Aber in den Keller. Na gut, dann waren wir da. Wir hatten unsere Mäntel abgegeben, das weiß ich noch. Das kommt hinterher am Ende, kommt das nochmal als Motiv wieder in der Geschichte. Wir hatten unsere Mäntel abgegeben und ich trug einen recht hochwertigen Mantel und deshalb war es für mich vollkommen in Ordnung, dass die Garderobe 5 € pro Kleidungsstück kostete. Das fand ich eigentlich teuer, aber dann dachte ich mir, ich habe ja auch einen sehr hochwertigen Mantel an, dann passen die da gut drauf auf. So.
Dann ist es das wert.
Und dann gingen wir in den Keller und da kam die erste große Ernüchterung, weil im Keller dann einfach 4 sehr lange Tafeln hintereinander standen und wir uns gegenüber saßen. Die Tafel war aber so breit, dass es vollkommen ausgeschlossen war, dass wir im Rahmen des Krimi-Dinners auch nur einen Satz miteinander sprechen.
Ja, also, ja. Das war, man konnte nicht tuscheln oder so.
Man konnte gar nichts machen, konnte sich nur angucken. Aber und da kommt eigentlich schon fast der Höhepunkt oder möchte ich sagen Tiefpunkt. Weil ich konnte Frau Novemberregen gar nicht angucken, weil neben ihr ja Adolf Hitler saß.
Ja, das war wirklich sehr, sehr eigenartig.
Aus meinem Mund.
Der neben mir saß, sah einfach aus wie Adolf Hitler. Also ich habe mich immer gefragt, wie kann das passieren? Man geht zum Friseur und der sagt nichts und man hat Bekannte und die sagen nichts.
Also und ich saß ja neben Hitlers Frau. Und es waren sehr nette Leute. Aber nichtsdestotrotz fiel mir das schwer. Also erstens mal fiel es mir sehr schwer wegzugucken, weil man so selten Hitler-Double in der freien Wildbahn sieht. Und zweitens war das uns nicht klar. Also wir haben den ganzen Abend darüber diskutiert, also wann immer wir diskutieren konnten, haben wir darüber diskutiert, wie das passieren kann, dass jemand rumläuft wie Adolf Hitler. Und offensichtlich irgendwie das waren sehr nette, sehr ruhige Leute und die wirkten auch so ein bisschen so, als würden die grün wählen oder so, aber er sah halt aus wie
Hitler. Ja, und auch als ich hinterher versehentlich eben die halbe Flasche Rosé übergekippt habe, da war er auch noch ganz nett.
Ja, ja, ja. Da wurde gar nicht eskaliert oder so.
Nein, das war, nein.
Das war vollkommen in
Ordnung. Wurde nicht geschossen oder so.
Nee. Das war wirklich verrückt. Also da haben wir Hitler gesehen. Das war schon mal zumindest für mich, weil wir saßen direkt am ersten Tisch und du saßt also mit dem Rücken zu den anderen drei Tischen und du konntest ja nicht Hitler angucken die ganze Zeit. Also ich hatte den durchaus viel besseren Platz, weil ich ja den ganzen Saal sehen konnte und ich konnte Hitler angucken. Also es war wirklich hervorragend. Ich hatte dann sehr schnell identifiziert, dass am Nebentisch eine Studentin von mir saß.
Die mich stimmt, da hast du dich immer geduckt, wenn die vorbeikam.
Genau, und ich hatte irgendwie gehofft, dass sie mich nicht sieht, nachdem ich sie gesehen hatte, weil mir das immer sehr unangenehm war, in freier Wildbahn von Studenten oder Studentinnen erlebt zu werden, insbesondere wenn man nicht mit dem Auto ist und sich Hitler schön trinken möchte. Aber das war dann leider nicht so. Die hat das sehr schnell verstanden, dass ich da saß und hat dann immer rübergeguckt, hat auch mal gewunken und so. Und dann war es für mich schon schwierig. Aber dann kam ja das Theaterstück.
Dann kam das Theaterstück und das Theaterstück war ganz, ganz schlimm. Und am allerschlimmsten war das Ende.
Ich muss das kurz sagen,
ich vorweggreifen.
Ich hatte ja mal grob erzählt von Ildikó von Kürti in Düsseldorf, wo ich mal in der Pause gehen musste. Dadurch, dass ich dir dieses Geschenk ja geschenkt habe, konnte ich nicht gehen, weil es war ja dein Geschenk. Aber ich glaube nicht, dass ich nach der Vorspeise hätte bleiben können, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Aber dadurch, dass ich ja
aber es Hitler gab ja halt auch noch Essen.
Ja, es gab Essen und wir haben uns in die Situation geworfen.
Wir haben uns in die Situation auf jeden Fall geworfen. Fast hätten wir uns zum Mitspielen gemeldet. Da fing es nämlich schon an. Das war mit Mitspielen, weil es auch gar nicht genug SchauspielerInnen gab. Also das war Absicht, dass es nicht genug gab. Die Leute hatten Doppelrollen. Die schlimmste Person hatte die meisten Rollen.
Ja. Und ich war so froh, die ist im ersten Akt ist sie gestorben. Und das war für mich der beste Moment an dem ganzen Abend, weil die so schlecht war. Das war eine ältere Frau, die war so schlecht. Und dann war sie endlich tot. Und dann
zum kam Hauptgang sie als
kam sie wieder. Als wäre anders wieder.
Das war sehr schlimm.
Das war furchtbar.
Aber es war auch ganz schlimm für die Leute, die zum Mitspielen ausgewählt wurden. Weil denen nämlich zum einen gar keine Anweisungen gegeben wurden, was sie machen sollten. Aber zum anderen, also ist ja jetzt nicht schlimm, man kann ja improvisieren. Aber wenn sie dann improvisiert haben, wurden sie zurechtgewiesen, es wäre jetzt falsch.
Aber manchmal gab es ja auch so richtungsweisende Momente, wo man nicht hätte improvisieren können. Zum Beispiel der Herr, der auf der anderen Seite neben dir saß. Ich erinnere mich, dass irgendwann wurde jemand erschossen auf der Bühne und dann kam diese schlimme Frau, kam an unseren Tisch und wollte jemanden mitnehmen, der den Arzt spielen muss oder die Ärztin. Und ich erinnere mich, dass sie erst wollte, dass ich die Ärztin spiele und ich habe mich geweigert. Habe gesagt,
genau, und dann hat sie den Mann neben mir mitgenommen. Genau. Also nicht Hitler, den anderen Mann. Der war schon recht alt und der konnte sich nicht so gut wehren. Und dann sollte der sagen, ob die Person tot ist oder nicht und wusste nicht, was er sagen sollte.
Und man hatte ja schon das Gefühl, dass das für das Stück insgesamt eine wichtige Entscheidung ist. Also du wirst als Gast quasi auf die Bühne gebeten, musst dann sagen, ist diese Person tot oder nicht? Bitte einmal untersuchen. Und da muss man ja wissen, ist der tot oder ist der nicht tot? Weil je nachdem, wie man sich entscheidet, beeinflusst es das Stück natürlich sehr.
Ja, und er hat dann gesagt, ja, der ist tot. Gesagt. Und dann wurde gefragt, sind Sie sicher, dass der tot ist? Der atmet doch noch. Und dann hat er gesagt, ah ja, jetzt sehe ich es, der lebt noch. Und dann so, wie der lebt noch, der ist doch erschossen worden, der ist doch tot. Und so ging das aber jetzt nicht mal kurz, sondern ungefähr 10 Minuten lang. Es war so unangenehm schon beim Zugucken. Und der alte Mann wurde immer verzweifelter. Man dachte schon, ich muss ihn jetzt retten. Hat dann aber die Schauspieler rausgezogen aus dem Raum, um draußen mit denen eine Besprechung zu machen, was er jetzt sagen soll. Also es war alles ganz schrecklich.
Ja, nachdem er aber vorher aus reiner Verzweiflung, und jeder im Raum hat es verstanden, nachdem er vorher auf der Bühne zu dem Mann, der da noch so stand, gesagt hat, was soll ich sagen? Soll der tot sein oder lebendig? Und dann sind sie von der Bühne gegangen und haben sich auf dem Gang besprochen. Es war wirklich
Es war schrecklich. Und was auch schrecklich war, hinter mir, also der Mann saß ja neben mir und hinter mir saß eine Gruppe von
Menschen.
Frauen.
Ja.
Also ich würde jetzt sagen eine Busreisegruppe, aber ich weiß nicht, wie ich darauf komme, weil da war ja gar kein Bus und es war auch gar keine Reise.
Das
aber
sind die, so, die man morgens im ICE man sieht hat das manchmal. So,
genau, mit dem Piccolo.
Wenn die, wenn die mit dem Piccolo in Wintersport fahren, während man selber irgendwie zu einem Geschäftstermin fährt.
Und die,
man
die haben so sich... Schwierig. Die haben sich so köstlich amüsiert, auch über die Sache mit dem Mann, der nicht wusste, was er sagen sollte. Die lagen halb auf dem Boden vor Lachen.
Die eine hat fast den Tisch kaputt gehauen, weil die immer vor Lachen
immer auf den Tisch geschlagen.
Auf den Tisch geschlagen hat. Und es war ja gar nicht lustig. Und deshalb, du konntest das alles nicht sehen. Du konntest immer nur mein Gesicht sehen. Aber mein Gesicht hast du ja gesagt,
war ich sah die ganze Situation gespiegelt in deinem Gesicht. Aber also, vielleicht hätten wir von diesen Frauen auch noch was lernen können, weil die haben sich noch mehr in die Situation geworfen.
Ja, die hatten aber auch 5 Piccolo Vorsprung, glaube ich. Also
ja,
so konnten wir uns nicht mehr.
Und ich weiß gar nicht warum, weil ich mag ja gar keinen Wein. Also es war, ich glaube, es gab irgendwie nichts anderes.
Es gab nur Wein und die Karten waren insgesamt, ich sag mal, schon in einem finanziellen Rahmen, dass wir dachten, wir wollen jetzt nicht noch für 200 Euro trinken.
Dann haben wir was genommen, was wir einfach nicht mögen, damit wir weniger davon trinken.
Genau, aber das war vielleicht gut, weil wir sonst eventuell irgendwann einfach aufgestanden wären und in unserer aggressiven Art und Weise uns auf die Bühne gestellt hätten, gesagt hätten, Entschuldigung, wir müssen das hier abbrechen. Es ist nicht gut genug. Man kann es nicht angucken. Weil, jetzt darfst du noch sagen, wie das Ende war.
Dann haben ich dachte, das wolltest du sagen, was das Allerschlimmste war. Soll ich das sagen?
Ja, sag du, was das Allerschlimmste war.
Also Krimi-Dinner, nicht, dass ich das worauf kann. Wir ja hingefiebert hatten. Ich habe echt überlegt, mache ich mir Notizen oder wie gehe ich vor? Beim Krimi-Dinner muss man ja herausfinden, wer der Täter oder die Täterin ist. Ist ja klar. Und wenn man das richtig herausfindet, ist man... toll.
Genau, kann man
sich freuen. Hat gewonnen. Wir wollten natürlich gewinnen. Ne? Ich dachte auch, vielleicht identifiziere ich einen anderen Täter oder eine Täterin als du. Und dann habe ich recht und du nicht. Und das hätte mir natürlich total gut gefallen. Und hinterher sollte dann auch jeder seine Lösung auf einen Zettel schreiben. Das haben wir gemacht. Ich weiß nicht, haben wir uns gegenseitig gucken lassen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich waren wir sehr kompetitiv.
Ja.
Dann wurden diese Zettel eingesammelt und dann wurden die gezählt. Und dann wurde gesagt, die Mehrheit hat dafür abgestimmt, dass so und so der Täter ist. Dann ist das so.
Schönen Abend. Tschüss.
Genau. Also es hatte nichts mit Intelligenz zu tun. Man konnte nichts beweisen. Es wurde abgestimmt. Es war der Gipfel.
Und vor allem, weil das Ergebnis auch irgendwie so war, ich glaube, es standen 8 Leute zur Verfügung, die es hätten sein können, also 8 Charaktere. Und die Stimmen waren total gleich verteilt.
Ja, weil es also, natürlich auch das Stück ja so hergab. Ne?
Ja.
Es mussten ja alle möglich sein.
Genau, und dann waren wir tatsächlich, also wir waren leicht gereizt, um es vorsichtig zu sagen, weil es einfach so schlecht war. Das Essen war, glaube ich, sehr okay. Das war okay, also mehr kann man da jetzt auch nicht zu sagen. Man war aber insgesamt leicht gereizt und dann sind wir rausgegangen und haben... Ich glaube, weil die Leute alle so fluchtartig das alles verlassen mussten, war so eine Riesenschlange. Und damals habe ich natürlich noch geraucht, sage ich auch in jeder Folge, oder? Ich lebe immer noch so voll in dieser Rauchzeit.
Oder dass du dann ab 80 wieder rauchst. Oder
ab 70, genau.
Ja.
Dann sind wir rausgegangen, wir haben eine geraucht, haben nochmal nachdiskutiert, wie das sein kann, dass man aussieht wie Hitler und wie schlecht das Ende von dem Stück war. Und dann war quasi der große Andrang war vorbei, was dazu führte, dass das Hilton dann beschlossen hat, dann muss auch niemand mehr an der Garderobe stehen für die letzten 50 Mäntel, die da noch hängen. Und dann war die Garderobe einfach offen und man konnte sich seinen Mantel selber holen. Wo ich dann fand, ich habe ja 5 Euro dafür bezahlt, dass dieser Mantel bewacht wird und jetzt kann jeder hier meinen Mantel klauen. Das fand ich ganz schlecht. Und dann habe ich aber, ich habe die 5 Euro erstritten quasi. Hab mir die dann
vorne am Empfang haben wir genau. dann Du hast dich beschwert.
Ich glaube, ich habe mich beschwert. Das mache ich.
Und wir waren da, wir kannten uns da ja noch nicht ganz so gut, ne? Also ein bisschen, aber noch nicht so sehr lang.
Das hat uns aber sehr zusammengeschweißt.
Das hat uns sehr zusammengeschweißt. Ja, ja, aber wir haben im ersten Moment jetzt noch nicht über das alles so gelästert. Man wusste noch nicht genau, wie sieht die andere das denn? Also man konnte sich fast gar nicht vorstellen, dass sie das irgendwie anders sieht. Aber ja, man ist ja, man will ja auch nicht Leuten den Abend verderben, wenn die das jetzt
so. Und es war ja mein Geschenk.
Es war dein Geschenk. Und jedenfalls, wir gingen dann ein bisschen schweigend, glaube ich, auf die Straße. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht über das Erlebnis.
Und ich weiß noch genau, und du sagtest zu mir, aus welchem Grund fandest du es denn schlecht? Und ich sagte,
aus allen Gründen.
Das war der Tag, an dem ich mein härtestes Argument erfunden habe. Aus
ja,
allen
und das
Gründen.
War auch der Tag, an dem ich in Bad Homburg nachts auf der Straße vor Lachen umgefallen bin.
Das stimmt, weil du ja auch fandest, dass das stimmt mit den allen Gründen, dann bist du einfach vor Lachen umgefallen. Und dann stand ich da mitten in Bad Homburg mit dem selbst geklauten Mantel und Frau Novemberring lag wie ein Käfer auf dem Bürgersteig und hat einfach nur noch gelacht. Ja, ja, das war, und so gesehen,
das war schön.
So gesehen muss man sagen, aus vielleicht dem schlechtesten Geschenk, das ich dir je gemacht habe, ist viel entstanden.
Auf jeden Fall ist viel entstanden. Dein bestes Argument ist daraus entstanden.
Ja. Ja.
Und ja.
Dass ich jetzt heute ja immer noch täglich benutze. Mama, warum muss ich mein Zimmer aufräumen? Aus allen Gründen. Und ja, das weiß auch jeder inzwischen. Wenn ich sage, aus allen Gründen ist damit
dann das Gespräch vorbei. Ne? Dann ist es ernst. Genau. Ja, aber was habe ich dir denn am allerschlechtesten geschenkt?
Ah ja, das war auch sehr schlecht. Du hast mir mal ein Dunkeldinner geschenkt.
Oh ja.
Und das müssen Sie sich jetzt so vorstellen. Ein Dunkeldinner ist ein mehrgängiges Abendessen im Stockdunkeln.
Also nicht Candlelight, ne?
Nee, und auch nicht einfach nur dunkel, sondern wirklich komplett dunkel. Ohne die aller kleinste Lichtquelle. Und das hast du mir geschenkt. Mhm. Ich habe es damals interpretiert als Rache, muss ich sagen, weil der Gedanke an ein Dinner, wo ich nicht weiß, was ich zu essen bekomme, das muss ich im Dunkeln zu mir nehmen, wo ich tatsächlich mich im Dunkeln eher unwohl fühle. Und generell muss ich dann auch noch Menschen anfassen und angefasst werden, um mich fortbewegen zu können, weil es ja, also fremde Menschen.
Ja, warum hast du nichts gesagt? Weil zum Beispiel über diesen letzten Punkt habe ich ja überhaupt nicht nachgedacht.
Aber das war sehr schön, weil tatsächlich mir das vielleicht für mein Leben ein bisschen weitergeholfen hat, weil ich ja davon ausgehe, dass wenn ich irgendwann in die Hölle käme, dann wäre das so. Und dann dürfte ich einfach mal gucken, wie es jetzt wäre, wenn ich in die Hölle käme. Und ja, vielleicht führt es dazu, dass ich ein besserer Mensch bin. Ich bin mir noch nicht sicher, aber
vielleicht die Furcht vom Dunkeldinner.
Die Furcht vom Dunkeldinner.
Als das Maßstab der persönlichen Ethik. Das ja, ist natürlich auch schön.
Genau. Einfach um das zu verhindern. Und das war wirklich, und jetzt muss man noch dazu sagen, es ist ja nicht nur, dass wir ein Dunkeldinner, also meine persönliche Hölle, gemeinsam besucht haben, sondern wir sind dafür mit dem Bus von Düsseldorf, weil nämlich keine Züge fuhren aus irgendeinem komischen Grund, nach
München. Ja, wahrscheinlich Streik oder sowas.
Genau, nach Mönchengladbach gefahren. Also wir sind aus Düsseldorf weggefahren, um abends auszugehen in Mönchengladbach. Das ist überhaupt das Verrückteste an der ganzen Geschichte.
Naja, wenn man ja eh nichts sieht, ist ja auch egal wo.
Ja, das ist richtig. Ja, ja. Das, aber aus irgendeinem Grund, es gab ein total gutes Argument. Ich glaube, es war irgendwie so, dass du dir das vorher sehr genau angeguckt hast, wo wir die größte Chance haben auf ein wirklich gutes Essen.
Ja, ja, also ja, halt, das war mir genau wichtig. Ich dachte, wenn ich es schon nicht sehe, dann kann ich es ja nicht kontrollieren.
Genau.
Und dann muss es schon den anderen geschmeckt haben, egal ja, was es dann letztendlich ist.
Genau. Und so kamen wir nach Mönchengladbach. Genau. Und dann sind wir da hingefahren. Und Jetzt kennen Sie natürlich aus der Essensfolge meine Befindlichkeiten bezüglich Tomate, Gewürzgurke und Senf. Jetzt war das kein Restaurant, wo man oder keine, also was man so aus den Rezensionen las, war nicht anzunehmen, dass man Gewürzgurke oder Senf auf dem Teller hat. Aber ich hatte dich gezwungen, weil es ja mein Geburtstagsgeschenk war, dass wir das Gleiche essen, weil ich ja einen Vorkoster brauchte, weil ich ja ursprünglich noch dachte, man könnte das irgendwie steuern, was man isst auf dem Teller.
Ja, wir haben uns da erstaunlich wenig Gedanken vorher drüber gemacht. Ne? Ja. Dass man ja gar nicht das Essen findet, das war uns ja nicht klar.
Aber erstmal mussten
wir. Und auch nicht, dass man so viele Leute anfasst.
Wir mussten erstmal den Platz finden und dafür mussten wir wie in einer Polonaise, also die Kellner von dem Dunkeldinner waren alles blinde Menschen, die sich also hervorragend natürlich orientieren konnten und man wurde also wie in einer Polonaise, wurden die einzelnen Tische der Reihe nach in den Raum geführt. Und
ja, dann, und da war ja was ganz Interessantes, weil ich mir wirklich vorher wenig Gedanken darüber gemacht hatte. Ich esse ja alles und ich habe auch keine Probleme mit Dunkelheit, dachte ich. Und ja, dann
setzt man sich halt im Dunkeln an den Tisch und isst. Ne? Genau. Ich kann nicht gut fremde Leute anfassen und deshalb war in der Polonaise klar, dass du hinter dem Kellner laufen musst und ich laufe hinter dir. Also, dass du warst
in der Mitte. Genau, wobei das ja auch erst in diesem Moment klar wurde, weil ich habe mir da vorher keine Gedanken gemacht, wie man an den Tisch kommt. Nee, also in meiner Vorstellung saß man immer schon am Tisch und hat im Dunkeln halt was gegessen. Wo ist das Problem? Mein Problem war dann, dass ich im Verlauf dieser Polonaise, also die startete man in einer Lichtschleuse, wo es dann halt schon mal so ein bisschen, ne, stand man drin und nahm sich an den Schultern, ging dann die eine Tür zu und die andere Tür auf und ich war in der Mitte zwischen dem Kellner und dir. Und dann gingen wir in diesen Raum und der war halt komplett dunkel. Und in dem Moment bekam ich die erste und bisher einzige Panikattacke meines Lebens, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Dunkelheit mir in die Nase, in den Mund, in die Ohren, in die Augen fließt und mich einfach erstickt. Also ich bekam Schweißausbrüche, Atemnot, Schwindel und Panik. Konnte das aber überhaupt nicht äußern, weil ich völlig überfordert war damit und ich war halt da in eurer Polonaise und bin dann da weiter mitgegangen, weil was soll man tun? Also ich war auch gar nicht reaktionsfähig. Und dann kamen wir irgendwann an unserem Tisch an und der Kellner sagte, dann setzt euch mal. Und dann habe ich mich gesetzt und dann dachte ich, ja komm, jetzt ist auch egal. Also da hatte ich dann mit meinem Leben abgeschlossen. Nee, ich konnte es auch nicht, wie gesagt, ich konnte nichts dazu sagen. Und als wir dann saßen, war ich dann resigniert in mein Schicksal, dass jetzt halt die Dunkelheit mich tötet. Und ab da, weil das dann ja nicht geschah, wurde es für mich minütlich besser.
Für mich also wurde es dann minütlich schlechter.
Genau, das hat sich irgendwann gekreuzt. Ich war am Ende irgendwann super happy, habe dann vorgeschlagen, dass wir doch noch einen Espresso trinken oder noch irgendwas mit Alkohol. Und du hast aber nur gesagt, ich will hier raus. Und warst kein bisschen bereit, da auch nur noch einen Moment länger zu bleiben. Ich war total entspannt, weil man musste ja gar nichts mehr machen. Man musste nicht gucken, gab ja nichts zu sehen. Wenn gar keiner was sieht, muss man ja auch nichts machen, weil sieht ja keiner. Man muss seine Mimik nicht kontrollieren, ist ja egal.
Das stimmt, man hätte pupeln können beim Essen.
Man hätte pupeln können, man hätte sich unbequeme Sachen ausziehen können. Gut, die hätte man hinterher nicht wiedergefunden. Aber man musste ja nur da sitzen und essen und sprechen.
Ja, aber das war ja gar nicht so einfach mit dem Essen.
Ist fast wie Podcast.
Ja, also zumindest, wenn man wie heute keine zeitliche Obergrenze hat und einfach reden kann, wie man lustig ist. Das mit dem Essen war nicht so einfach. Ich erinnere mich an mehrere lustige, traurige und dramatische Situationen. Wir können jeder eine vielleicht nennen. Eine lustige Situation und eine eklige Situation zugleich war die, als ich irgendwann, also als Vorspeise gab es in Scheiben geschnittenes Baguettebrot und Obst. Und man sollte dann, also man, jeder bekam einen Teller hingestellt und dann musste man mit den Fingern quasi, musste man dann das Essen auf dem Teller finden, was gar nicht so einfach war. Und dann musste man das erfühlen und in den Mund stecken. Und das war irgendwie auch so ein bisschen gamifiziert und man sollte dann irgendwie rausfinden, was man isst. Das ist, muss man sagen, für jemanden Mitte 30 wirklich gar kein Problem, wenn man sich ein
Kann
Stück
Kann ich da noch was einfügen, wo wir bei der Gamifizierung so super gut waren?
Ja, kannst du gleich
ich machen. Ich habe Angst, dass wir das vergessen.
Na, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Ich merke mir das. Wir haben 4 Stunden Zeit. Das ist gar kein Problem. Das kriegen wir alles unter. Nein, genau, also das war tatsächlich, das war nicht das Interessante an dem Spiel, weil man natürlich, wenn man sich mit Mitte 30 ein Stück Apfel im Dunkeln in den Mund steckt, dann weiß man, man hat sich ein Stück Apfel im Mund gesteckt. Also das findet
auch,
man raus.
Auch wenn man nicht bei Jesper Juhl gerade ist.
Ganz genau. Allerdings sagte ich dann irgendwann zu dir, also wir haben uns auch immer dadurch, dass ich ja so Angst vor der Gewürzgurke und dem Senf hatte, musste man sich immer gegenseitig sagen, was man gerade hat. Und dann habe ich dann also zu dir gesagt, oh, ich habe ein Stück Banane. Und nahm das und steckte dieses etwa 50 Gramm schwere Stück Essen in den Mund, oder weiß ich nicht, also keine Ahnung, aber jedenfalls so ein etwas größeres Stück steckte das in den Mund und biss herzhaft zu und stellte fest, es ist ein Stück Butter. Das war sehr eklig, woraufhin du fast vor Gehässigkeit, vor Lachen vom Stuhl gefallen bist. Und 3 Minuten später sagtest du, aber ich habe Banane. Und dann habe ich
das
sehr
gelacht.
Das
war auch die Butter.
Ja, das war sehr lustig. Das war sehr schön. Was gab es noch zu erzählen?
Kann ich kurz das erzählen, wo wir so furchtbar gut waren, besser als alle anderen im Raum?
Ja, das kannst du machen.
Das war am Anfang, da gab es halt auch Tischdeko und die Kellner haben einem manchmal Sachen in die Hand gegeben und man sollte raten, was das ist. Und was sie uns in die Hand gegeben haben, waren alles Schleichtiere. Und da waren wir ja voll drin in dem Thema. Das heißt, wenn nur unsere Fingerspitzen so ein Schleichtier berührten, konnten wir sofort sagen, was das ist.
Ja, das ist wie so ein Barcode-Scanner. Man hat das angefasst und sagte, Puma, Kategorie F, 1199.
Ja, das war und das super. Konnten wir besser als alle anderen im Raum.
Das stimmt, da waren wir ganz weit vorne. Dann gab es noch eine kurze dramatische Situation, wo ich fast gewalttätig geworden wäre.
Ja, da wolltest du den Kellner hauen. Nee, du wolltest nicht, nein, aber du dachtest, es passiert.
Ich wollte verhindern, dass ich den Kellner haue. Dazu muss man wissen, dass ich in Teilen sehr schreckhaft sein kann. Andererseits bin ich aber auch das Kind meiner Mutter und meine Mutter ist weniger schreckhaft als wehrhaft. Die hat mal in einer Geisterbahn einen Mitarbeiter K.O. gehauen mit dem Regenschirm, weil sie sich erschrocken hat. Und genau, und ein Einbrecher vom Balkon, das hatten wir neulich, glaube ich, irgendwann schon.
Genau,
mal.
Ja.
Da hat sie einfach einen Einbrecher vom Balkon geworfen und die ist sehr klein eigentlich. Genau, und deshalb weiß
die
ich
aber.
Die hat
geschubst, ne?
Ja, genau, die hat geschubst. Und
ich
hat
bin
wahrscheinlich gesagt.
Expertin, ich schubse voll gern.
Ich konnte gar nichts machen. Ich war dabei bei dem Überfall und ich stand da und konnte mich gar nicht mehr bewegen. Und meine Mutter ist einfach losgerannt und hat geschubst, bis der Einbrecher wieder runtergefallen war. Das, also deshalb wusste ich, dass irgendwo ist es genetisch vielleicht in mir auch verankert, dass ich irgendwann einfach sehr überreagiere, wenn man mich oft genug erschreckt. Und der Kellner hatte sich einen Spaß daraus gemacht. Der war auch wie so eine Schleichkatze. Der ist immer ganz leise. Also die konnte man nicht sehen, nicht hören, gar nichts. Die sind einfach da gewesen, sind die ganze Zeit rumgelaufen in ihren Schleichschuhen und man hat die nicht mitgekriegt. Und der hat irgendwann gemerkt, dass ich mich sehr schnell erschrecke, wenn er plötzlich neben mir steht. Und hat sich dann einen Spaß daraus gemacht, mich bei jedem Mal, wenn er an unserem Tisch vorbeigelaufen ist, zu irgendeinem anderen Tisch, hat er mich angestupst. Und beim ersten, zweiten, dritten Mal habe ich mich einfach nur erschrocken. Beim vierten,
hast dann gequietscht.
Beim vierten, fünften, sechsten Mal habe ich ein Geräusch von mir gegeben, das sicherlich ein hochkompetentes Geräusch war. Und danach wusste ich, und er hörte nicht auf. Und je mehr ich quietschte, wenn er mich irgendwie anstupste, desto lustiger fand er das. Und irgendwann habe ich dann sehr reaktionsschnell ihn festgehalten und habe gesagt, wir müssen reden. Sie müssen damit aufhören, weil sonst haue ich Sie gleich K.O. Und das möchte ich gar nicht. Aber ich bin sehr kurz davor, einfach aufzustehen und zu hauen. Und Sie müssen aufhören, mich zu erschrecken. Und dann hat er das aber auch sofort gelassen. hat mich dann nicht mehr erschreckt. Und deshalb kann ich heute im Gegensatz zu meiner Mutter sagen, ich habe noch nie jemanden aus Schreck K.O. gehauen. So. Und das Ganze, also es klingt alles schon, glaube ich, echt nicht gut. Das ist aber auch schön, weil man muss...
Aber der traurigste Moment kam noch.
Ja, und das ist auch, den kann ich nicht erzählen. Das sitzt sehr tief. Ich möchte...
Ich will den eigentlich auch gar nicht erzählen, aber ist ja dann auch blöd. Ich probiere es mal.
Ja.
Das war der Hauptgang. Der war ein Fleisch.
Rinderfilet.
Ein Gemüse.
Erbsen, glaube ich. Ich glaube, ich Erbsen, was auch...
mit Wirsing, Weißkohl, Spitzkohl.
Ah, nee, genau. Ja, richtig. Ja, stimmt.
Irgendwie sowas.
So ein Spitzkohlstampf oder irgendwie sowas. Ja.
Ja. Und dann gab es das beste, allerbeste, die allerbeste Parmesan-Polenta der Welt.
Das hast du untertrieben. Aber es gibt wahrscheinlich keine Worte, die abbilden können, wie gut diese Polenta war. Die war wirklich gut. Ich habe noch nie so eine Polenta gegessen.
Ja, und noch, auch nach dem ersten Bissen nie wieder. Weil wir haben sie beide gegessen, haben uns dann darüber ausgetauscht, wie unglaublich hervorragend sie ist. Und dann haben wir sie im Dunkeln auf dem Teller nicht wiedergefunden. Nein. Und ich habe sogar mit den Fingern gesucht. Ich habe, deshalb weiß ich, dass es irgendwas Kohlartiges war. Ich habe darin herumgescharrt.
In dem Spitzkohlstamm.
Der Suche nach der Polenta. Aber die war einfach weg. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. So groß ist so ein Teller ja nicht.
Ja, aber wir haben sie nicht gefunden. Und ich hätte alles dafür gegeben, noch
ein Bissen. Ich habe sogar Licht angemacht, einfach in diesem Restaurant, aber ich hatte nichts dabei.
Ich hatte ein Feuerzeug dabei, bin ich mir sehr sicher. Aber ich war, glaube ich, einfach zu traurig und zu paralysiert, weil ich die Polenta nicht wiedergefunden habe. Das war sehr schade. Wir haben sie nicht wiedergefunden und dann war es irgendwann vorbei und dann wolltest dann noch alkoholische Getränke und Espresso und so und ich wollte einfach nur noch gehen. Ich wollte gehen und weinen.
Über die Polenta weinen.
Und bei Chefkoch gucken, ob es ein gutes Polenta-Rezept gibt.
Hast du das schon mal jetzt nachgeguckt?
Nein.
Ich habe das jetzt tatsächlich in den Weihnachtstagen irgendwann vor. Ich habe Polenta im Haus und dann gucken wir mal.
Ich habe auch Polenta im Haus, weil ich die neulich irgendwann gekauft habe, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich das mal machen wollte. Ich weiß aber nicht, ob ich da emotional schon bin, dass ich das kann. Das
ja, sitzt doch, ich
sehr
ja.
tief.
Ich
wenn du eine gute
Polenta essen.
Wenn du eine gute Polenta gemacht hast, dann möchte ich, dass du bitte Silvester dann auch Polenta machst. So.
Das mache ich.
Gut. Das war auch ein sehr schlechtes Geschenk. Ich überlege gerade, ich glaube, das waren die beiden krönenden Events. Wir haben uns noch viele andere geschenkt, aber das können wir jetzt nicht alles erzählen. Wir haben aber, mir ist gerade eingefallen, dass ich von dir noch ein Geschenk bekommen habe, das ich noch nie eingelöst habe.
Oh, was ist das für eins?
Verdammt. English Theater.
Stimmt, ja, da wollten wir hingehen. Vielleicht ist das auch ganz schlecht. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich war da schon ein paar Mal. Da war es immer gut, aber man weiß ja postpandemisch nicht, was so alles passiert ist.
Ne? Das ist richtig. Und das New Normal ist natürlich auch ein anderes Normal als das Old Normal.
Genau.
Und da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Und üblicherweise ist es ja so, wenn wir kommen, wird es schlecht.
Das stimmt. Das stimmt. Du hast mir dann auch nochmal, das ist jetzt kein Event, aber lässt sich trotzdem auch an Heiligabend noch umsetzen. Du hast mir nämlich mal ein nicht existentes Kilt geschenkt.
Ah! Kilt. Ja, das musst du aber anders erzählen, weil das war ja das zweite Geschenk. Das erste war ein existentes. Das hast du wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals, nee, da habe ich, glaube ich, schon nicht mehr geblockt, als das anfing. Ich habe ja früher genäht. Also für mein Kind in erster Linie.
Hab für sehr mein viel, Kind auch.
Für dein Kind auch, genau. Also ich habe für unsere Kinder Kleidung genäht. Und das lag so ein bisschen daran, dass die beide sehr groß und sehr dürr waren und man deshalb im Kaufhaus keine Kleidung kaufen konnte, die gut aussah. Und also weil das einfach immer nicht passte. Und dann habe ich einfach immer Kleidung genäht. So. Und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube in einem Anfall von Wahnsinn, habe ich mir gedacht, also nähen ist jetzt auch nicht so schwierig. Das ist immer, wenn Leute dann sagen, oh, ich habe hier so einen Pulli genäht, also für so ein Kind jetzt, ne?
Ja.
Das ist wirklich, also das ist keine Gehirnchirurgie, muss man sagen. Und dann Genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, ich kann sicherlich auch eine Handtasche nähen. Und dann habe ich dir eine Handtasche genäht aus so einem ganz hübschen Westfalenstoff. Also beziehungsweise drei verschiedenen, die, ich glaube, das war das Cremefarben mit lila Elchen oder irgendwie sowas. Also so.
Genau, und innen war es.
Vichy-Karo, genau.
Ja.
Genau, es klingt viel, viel schlimmer, als es war. Es war eigentlich, war es ganz hübsch. Und genau, das habe ich dir genäht und das kam, das hast du, glaube ich, zum Geburtstag bekommen, also eine selbstgenähte Handtasche. Und dann habe ich für dein Kind, habe ich noch Schlafanzüge und Pullover genäht und all solche Dinge. Und dann irgendwann habe ich für mich selber und für Jonathan, da habe ich noch im öffentlichen Dienst gearbeitet, da ging das alles noch zeitlich, konnte man das noch gut abbinden, habe ich für Jonathan und mich einen Patchwork-Kilt genäht. Quilt genäht, also für also zwei, ne, jeder einen.
Ja.
Was unfassbar viel Arbeit war, weil ich so ganz kleine, ganz kleine Karos genommen habe und ich glaube, ich brauchte irgendwie pro Decke über 100 dieser Karos, die dann alle aneinander genäht und jedes Mal immer eine Naht nähen und dann bügeln und die nächste Naht nähen und bügeln. Das hat, ich weiß nicht, ich habe irgendwie 80 Stunden für einen so einen Quilt gebraucht. Und hatte aber das Gefühl, es ist ja, demnächst sind ja bestimmt auch wieder Semesterferien und habe dir dann, weil du meinen, so, also meine, wir nennen sie die Superdecken und du fandest die Superdecken so schön, genau. Und dann wollte ich dir auch eine Superdecke nähen und habe dir die Stoffe, genau, habe das heimlich vorbereitet, habe die Stoffe gekauft, irgendwie ganz viele verschiedene, ganz tolle in deinen Lieblingsfarben und so, habe die Stoffe gekauft, habe in tagelanger Kleinarbeit die Karos zurechtgeschnitten. Die müssen ja wirklich ganz genau passen, ne? Also die müssen alle ganz genau groß sein, sonst funktioniert es halt nicht und so. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Ich habe die alle zusammengeschnitten und dann passierte irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was passierte, aber ich konnte auf jeden Fall das Ding nicht nähen. Und habe dir dann einfach diese 100 irgendwas wie vielen Karos überreicht und habe gesagt, daraus nähe ich dir eine Superdecke.
Genau. Du hast ja auch nicht gesagt, wann.
Ich habe nicht gesagt, wann. Und wenn ich mich sehr bemühen würde, würde ich bestimmt mich erinnern können, wo die sind.
Längere Zeit lagen die auf der Stereoanlage.
Ja, aber das ist, glaube ich, zwei Häuser.
Das war in der alten Wohnung.
Ja, genau. Also, in dieser Wohnung lagen die noch nie auf der Stereoanlage. Ja,
weißt
genau.
Weißt du denn also noch, wo deine Nähmaschine ist?
Nee, auch nicht. Also ja,
das ist wahrscheinlich im Keller. Am gleichen Ort.
Obwohl, doch im Keller. Ich habe ja neulich zu Beginn der Pandemie, habe ich ja für meine Kernfamilie, für meine Schwestern und meine Mutter und für meine Kollegen im Büro Masken genäht, wie eine Irre. Ja, genau, habe ich Masken genäht. Deshalb, da hatte ich die Nähmaschine noch, habe dann aber aufgehört, weil es ja auch Firmen gibt, die sehr schöne Masken nähen und man kann ja auch FFP2-Masken einfach kaufen und dann ist man sowieso besser geschützt und deshalb, ja, ist die jetzt wieder eingemottet irgendwo. Aber irgendwann, und das ist das Tolle, irgendwann wirst du einfach aus dem Nichts heraus wahrscheinlich eine unfassbar nach Rauch riechende Superdecke bekommen, die ich in meinem Alterswohnsitz für dich genäht habe.
Auf der Chaiselongue mit der Hand.
Oh, ja, das ist natürlich, ich glaube, dann ist man ganz weit oben angekommen, wenn man das macht.
Ja,
das habe ich gemacht, genau. Du hast mir mal was ganz Schönes geschenkt, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Oh, was war das?
Eine CD.
Ah, stimmt.
Und jetzt kann man sagen, eine CD kann ja jeder kaufen.
Ja, aber nicht so.
Nee.
Weil ich bin auf ein Konzert gegangen, um diese CD dort zu kaufen und die Künstlerin eine Widmung draufschreiben zu lassen.
Ja, das war ganz toll.
So war das nämlich.
Und die Künstlerin war Suzanne Vega, meine Lieblingssängerin, seit ich 12 Jahre alt bin. Ja, da war ich ganz gerührt. Das fand ich super. Und ich schenke dir so eine scheiß Decke, die dann auch sich nie materialisiert. Ne? Jetzt fühle ich mich sehr schlecht.
Ja, aber wer weiß, was noch kommt.
Und so eine CD
geht ja irgendwann nicht mehr.
Ich habe deinem Kind mal was, wollte ich was Schönes schenken und dann hat dein Kind daraus was Hässliches gemacht.
Was denn?
Ich habe deinem Kind mal einen Gutschein für einen Pulli geschenkt. Oder nee, für einen Schlafanzug. Genau.
Ja, und was hat sie dann Hässliches drin?
Ja, das ist ja, das, da war sie noch klein. Da sind wir dann in den Stoffladen gegangen, bei euch am Ort.
Ja. Mhm.
Und dann gab es da ganz sehr, sehr schöne so Bio-Jersey-Stoffe mit sehr hübschen Mustern und weiß ich nicht, ich habe für Jonathan, habe ich ja immer nur Ringe genäht, aber dann dachte ich halt, für sie könnte man ja vielleicht irgendwie sowas Hübsches machen und so. Und dann hat sie sich einen schwarzen Jersey-Stoff ausgesucht für die Hose und die Ärmel und so.
Ah, der Fuchsschlafanzug.
Und hat einfach so einen ganz, ich sag mal, minderwertigen, überlebensgroßen Druckstoff genommen, wo ein Fuchskopf drauf war. War es ein Fuchs oder ein Löwe?
Nee, es war ein Fuchs.
Ah, es war ein Fuchs.
Es war ein Fuchs. Okay. Und das Oberteil war also ein Fuchs mit einem riesigen Fuchskopf und die Hose war schwarz.
Genau.
Mit orangefarbenen Bündchen und den hat sie geliebt.
Ja, den hat sie auch, ich glaube, den habe ich sogar, wir haben den Stoff gekauft und ich hatte die Nähmaschine mit, weil ich für sie auch Vorhänge genäht habe. Mhm. Und ich habe dann quasi mit ihr gemeinsam ihren Schlafanzug genäht und habe jede Millisekunde gedacht, das hätte man ja auch bei C&A bekommen, sowas mit so einem riesengroßen Fuchskopf drauf. Wirklich so ein ganz schlimmer Fotodruck. Aber es ist halt so, ne? Sie hat ja, sehr es toll gefunden. Halt so. Ich hätte das, ich habe auch hin und wieder Sachen genäht, die ich selber dann total ansprechend und schön fand. Und die waren den Kindern dann nicht fuchskopfig genug oder so.
Ja, ja, also die haben ihren eigenen Geschmack.
Ja, das war dann so. Ja.
Ja.
Oh Mann, da ist jetzt aber viel bei. Also selber nähen schafft man wahrscheinlich jetzt heute bis heute Abend
nicht mehr. Nee, aber so Gutschein für einen nicht existenten Quilt kann man schon noch machen.
Das ist richtig. Sie können einfach was ankündigen und es dann nie überreichen. Und hätten wir diese scheiß Folge nicht gemacht, du hättest dich ja nie mehr dran erinnert.
Ja.
Aber
ja,
guck
ja.
mal, ich habe mich ja auch ans English Theater erinnert.
Das stimmt. An mehr kann ich mich jetzt gar nicht erinnern.
Ja, es muss ja mehr gegeben haben, aber ich glaube, wir haben die Highlights ganz gut abgedeckt.
Das glaube ich auch. Und jetzt so viele Weihnachtsgeschenke für eine Person braucht man ja auch nicht. Und für unterschiedliche Personen kann man ja das Gleiche schenken. Muss man halt mehrmals zum Dunkeldinner gehen.
Zum Krimi-Dinner, da möchte ich, also ich... Ah, nee, ich wollte jetzt gerade anbieten, dass wir noch so einen Service machen, dass man uns irgendwie kontaktieren darf und wir dann sagen, welche Anbieter, es gibt ja verschiedene Anbieter und zu welchem Anbieter man auf wirklich gar keinen Fall gehen darf, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher es war.
Nee, ich wüsste das jetzt
leider,
auch nicht
mehr. Müssen Sie sich
ich habe ja gehört lassen. Von anderen Personen, also tatsächlich soll es auch gute Krimi-Dinner geben.
Ja, das hatte ich auch gehört und jetzt nochmal, also essen, trinken, und Theater, also in der Kombination, parallel, zeitgleich, das kann ja nicht schlecht sein, es sei denn, es ist so, wie das, wo wir da waren.
Denn ja, ja, das war nicht sehr schlecht. Das war nicht so gut.
Ja, so, ich glaube,
das waren unsere Geschenktipps, ne?
Über Geschenke haben wir alles gesagt, was es zu sagen gibt. Machen Sie das Beste draus. Schenken Sie, was ich ja, wenn ich 50 würde, würde ich mir ja, glaube ich, selber was schenken. Das schenkt man sich am besten selber, damit man hinterher keinen dafür verantwortlich machen kann. Ich würde ja in meinem Leben gerne nochmal einen Parabelflug machen. Und zwar deshalb, weil ich ja so unfassbar Flugangst habe. Und
warum möchtest du dann einen Parabelflug machen?
Also ich habe wahnsinnige Flugangst und wahnsinnige Höhenangst und das Schlimmste, also nach Dunkeldinner das Zweitschlimmste, das ich mir vorstellen kann, ist ja quasi den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Deshalb eine Ballonfahrt.
Nein.
Das hättest du früher sagen müssen.
Wobei ich glaube, mit einer Ballonfahrt, dann kann ich nicht runtergucken und dann, so richtig ist das nichts für mich, glaube ich. Aber so ein Parabelflug ist dann ja, ich weiß nicht, also ob alle wissen, was ein Parabelflug ist. Man fliegt also quasi steil nach oben, ganz in einem Flugzeug ganz, ganz, ganz furchtbar hoch und dann im freien Fall runter und dann hat man für ein also paar
Sekunden... Also wie eine Parabel
halt. Genau. Und dann hat man für ein paar Sekunden tritt Schwerelosigkeit ein und man ist dann in diesem Flugzeug schwerelos. Und das fände ich als Herausforderung an mich selber, fände ich das ganz hervorragend.
Das bieten diese gängigen Anbieter auch an. Ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt.
Oh,
Ihr sprengt aber den Rahmen, in dem wir uns üblicherweise was schenken.
Nein,
das sage ich mal gleich dazu.
Nein, das ist auch tatsächlich, das ist mir sehr bewusst und deshalb würde ich auch gar nicht das Geschenk bekommen wollen, weil ich ja gar nicht wüsste, ob ich das dann mache. Also ich hielte es für nicht ausgeschlossen, dass ich beim Einsteigen ins Flugzeug sage, okay, see you next week und dann wieder gehe. Und das ist natürlich, das geht nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das für mich so eine Grenzerfahrung wäre, dass ich diese Option müsste offen sein. Und das kann man bei einem Geschenk von einer anderen Person, kann man das ja nicht erwarten, dass da jemand ganz viel Geld für einen Parabelflug ausgibt und dann sagt man, Alter, ich gehe nicht hin. Ne? Also das geht natürlich nicht. Mhm. Und deshalb muss ich mir das selber schenken.
Wusstest du, dass man dann mehrere Parabeln fliegt?
Ja.
Ah, gut.
Ja.
Das wusste ich nicht, weil ich habe mich gerade gefragt, wie geht das vor sich? Wie schnell ist man dann da wieder fertig mit?
Nee, das sind mehrere hintereinander. Und das ist natürlich schon wieder auch ein Problem, wenn man nämlich nach der ersten irgendwo vollgekotzt in der Ecke liegt.
In diesem Flugzeug. Und dann kommen noch welche.
Ne? Dann kommen noch fünf oder so. Das ist natürlich nicht cool. Also auch das muss vorher gut überlegt sein. Man musste mal, als ich ein Kind war, musste man für mich mal ein Fahrgeschäft auf der Kirmes anhalten. Und zwar den Ranger, weil ich auch da war ich mit meiner Schwester, die ist 15 Jahre älter als ich und die hat damals gesagt, nein, das geht nicht, du bist zu klein, das traust du dich nicht. Naja, der Rest können sich denken. Das musste man dann anhalten.
Ich habe mal ein Kind, und zwar nicht mein Kind, aus einem fahrenden Fahrgeschäft gezogen. Oh. Es war aber kein schnelles Fahrgeschäft. Es war eine Bimmelbahn, die immer ihre Kreise fuhr. Und das war die Freundin meiner Tochter. Und die brüllte wie am Spieß und fand das alles gar nicht cool. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Und als die Bimmelbahn dann das nächste Mal an uns vorbeikam, da habe ich mich über das Gitter gebeugt, sie geschnappt und rausgezogen.
Das finde ich aber eine angemessene Situation, wenn das Kind das offensichtlich nicht machen möchte.
Ja, es wurde trotzdem sehr geschimpft von den Fahrgeschäftleuten, aber das war ja egal.
Das war ja egal.
Die haben nicht so laut gebrüllt wie das Kind vorher. Das musste man abwägen.
Ach, sehr schön. Du, wir haben einen Podcast gemacht. 24 Folgen, ist das nicht verrückt?
Ja, hättest du das gedacht?
Nein, hätte ich nicht gedacht.
Hättest du das je gewollt? Auch nicht, ne?
Nee, hätte ich auch nicht gewollt, muss man offen sagen. Aber ich muss sagen, dass mir das nicht wenig Spaß gemacht hat. Es hat mir an sehr vielen Stellen, gerade gegen Ende, weil es mir da insgesamt nicht so gut ging, fand ich sehr anstrengend. Aber es war ja schon sehr lustig, weil ich weiß nicht, ob man das verstanden hat beim Hören, aber wir haben vorher nicht darüber diskutiert, was wir machen in den Folgen, sondern wir haben einfach geguckt, was passiert. Und auf die Art und Weise haben wir uns gegenseitig ja permanent sehr überrascht. Und ich habe ganz viele Sachen über dich gelernt, die ich nicht wusste und von denen ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erstmal sortieren muss, was das für unsere weitere Beziehung bedeutet. Dass du so ein verrückter Mensch bist, das war mir nicht klar.
Das wusstest du noch nicht, ne?
Nee, ich
war auch überrascht. Und zwar war ich überrascht gleichzeitig darüber, wie einfach das ist und wie schwierig das ist. Das kann für mich ganz gleichberechtigt nebeneinander stehen. Die Dinge, die ich mir viel schwieriger vorgestellt hatte, nämlich irgendwas zu sagen, wo man dann auch nicht beim Anhören sofort denkt, ach ja, mach aus. Das fand ich viel leichter, als ich mir das vorgestellt hätte. Hingegen das technisch hinzukriegen, also ich glaube, bis zum Ende hatten wir bei jeder einzelnen Aufnahme wieder irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Was natürlich auch mit Internetverbindung zusammenhängt, damit, dass wir ja, also ich sitze ja fast jedes Mal an irgendeinem anderen Gerät, weil sich das ja auch gar nicht so einfach in einen Alltag einbringen lässt, ne? Dass wir gleichzeitig Zeit haben und dann einfach mal irgendwie 20 Minuten aufnehmen können, die wir dann zusammen.
Es waren ja auch nie 20 Minuten, wir haben immer mindestens eine halbe Stunde aufgenommen.
Ja.
Und ich habe dann versucht, das auf 5 Minuten runterzuschneiden, das hat dann immer nicht funktioniert und dann habe ich es dann auf eine Viertelstunde runtergeschnitten, das ging dann häufig besser, also außer heute, aber heute ist ja Weihnachten und Sie können ja einfach ausmachen, das ist ja egal. Ja, das war tatsächlich, also da war eine steile Lernkurve auf sehr vielen verschiedenen Gebieten. Die ersten Folgen, wir haben uns ja überhaupt nicht mit technischen Fragen beschäftigt vorher und haben
ja, wir haben uns ja mit gar keinen Fragen beschäftigt vorher.
Aber ich hatte jetzt nie darüber nachgedacht, was es braucht, um einen Podcast zu machen. Also wie man das distribuiert und wie man das schneidet und wie man das überhaupt aufnimmt und so. Das Aufnehmen haben wir uns selber ausgedacht und dann für Schneiden und nochmal schön drüber bügeln und so haben wir dann einfach mal kurz im Internet gefragt und dann haben uns Leute dann gesagt, was wir da machen müssen und
ja, und dann dachten wir eine Zeit lang noch, dass wir einfach irgendwie ein MP3 im Blog verlinken. So eine Tonspur ja, quasi.
Das war dann und aber auch ja gar nicht so.
Dann hat plötzlich aber jemand noch ein tolles Bild gemacht und dann ja. Wurden wir nochmal beraten, wo man das hosten kann und das war alles ganz wunderbar. Und wie gesagt, es wurde viel komplexer, als ich eigentlich gedacht hatte, aber dafür war es dann wieder ganz erstaunlich einfach.
Ja, und dann haben wir die ersten 5 Folgen oder so aufgenommen, bis ich dann verstanden habe, dass wenn man bei Zoom den Audiomitschnitt macht, dass man theoretisch einstellen kann, dass man die beiden Spuren getrennt aufnimmt. Und das hat uns ja qualitativ stark nach vorne gebracht. Und ab
Folge, dann haben wir die ersten 5 Folgen weggeworfen.
Nee, haben wir nicht alle. Also, aber die ein oder andere haben wir dann noch weggeworfen. Wobei wir ja auch die ein oder andere hinten einfach wieder reingeschummelt haben, weil wir es nicht mehr fertig gekriegt haben. Aber das war dann auch in Ordnung. Und dann hat es nochmal weitere 5 Folgen gebraucht, bis der berühmte Düsseldorfer Künstler Erik Preditis zu mir sagte, ich müsste einfach, damit ich nicht mehr so hohl klinge, müsste ich einfach ganz viel Kunst kaufen und an die Wände hängen. Und ich habe mich für die kleine, schnelle, bergmännische Lösung entschieden und habe einfach auf die Küchentheke eine Wolldecke gelegt, damit man ein bisschen Schall schluckt. Das hat dann auch nochmal, glaube ich, ein kleines bisschen was gebracht. Und ab Folge 17 schon, habe ich...
Welche war das?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt haben wir 17 anders gemacht, aber jetzt ist eigentlich auch egal. Habe ich nämlich dann für mich auf ein System gewechselt, welches bestand aus, ich habe ein Mikrofon und ein paar Kopfhörer. Dann kann ich nämlich besser hören und gleichzeitig sprechen und ich nehme nicht das, was aus dem Computermikro rauskommt, gleichzeitig mit auf und dann klingt es nochmal besser. Und etwa ab Folge 23 hatte ich das Gefühl, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man einen Podcast macht. Aber das Tolle ist, jetzt ist es ja fertig.
Genau, jetzt konntest du es in Folge 24 nochmal so richtig ausleben. Ja. Und dann ist es auch gut. Man muss ja aufhören, wenn es am schönsten ist.
Genau. Und ich muss an der Stelle mich bei dir bedanken. Weil ich dich ich habe dich für einen mittleren Moment.
Du hast mich gehasst.
Ja. Schon ein bisschen. Mhm. Weil ich irgendwie nicht wusste, wie man das jetzt noch in den Jahresendwahnsinn reinkriegt. Aber ich glaube, dass ich das in 10 Jahren höre ich mir das nochmal an und denke mir, ach, das war ja ganz ganz spaßig damals mit der Frau N, als wir da immer abends gezoomt haben.
Genau. Ja, schön. Dann. Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, sagt man jetzt einfach, die Zeit ist um. Tschüss, wie wir das jetzt 23 Mal gemacht haben. Heute ist Weihnachten. Das muss anders
Ja, jetzt
gehen.
Ist die Zeit so wirklich komplett um. Die ganze Adventszeit, Adventskalenderzeit ist jetzt um.
Und ich habe gerade einen kurzen Moment des Zweifels, ob wir da jetzt vielleicht vorher drüber hätten nachdenken müssen, wie wir da jetzt rauskommen aus der Nummer.
Nö.
Na, okay.
Tschüss und frohe Weihnachten.
Tschüss und frohe Weihnachten. Wir sehen uns, wir beide sehen uns Silvester und Sie sehen wir spätestens am 1. Dezember 2025. Wenn wir den nächsten Adventskalender-Podcast machen.
Ach, machen wir das dann?
Ja, 2025. Bis dahin weiß es kein Mensch mehr.
Ah ja, schauen wir mal.
Gut. Das war schön.
Ja, das war schön. Vielen Dank.
Ich danke, es war ein Fest. Frohe Weihnachten. Tschüss.
Tschüss.